Wir wissen, dass es natürlich Risikofaktoren gibt, die die koronare Herzkrankheit verursachen. Und es sind auch Risikofaktoren, gegen die etwas tun können, damit wir keine koronare Herzerkrankung bekommen. Laut Leitlinien ist die führende Möglichkeit, was gegen die Risikofaktoren zu tun, eine Lebensstiländerung. Ich habe es mal hier mit Training einfach subsumiert. Und Training sollte eigentlich immer empfohlen werden, wenn ich eine dieser Risikofaktoren habe, um dieses hier zu verhindern. Das heißt, das sollte ich eigentlich nutzen, egal was ich habe und egal wie ich entscheide, ganz gleich, ob ich jetzt revaskularisiere mit PCI oder mit Bypass-Operation. Das muss mal hier sowieso geschehen und in Wahrheit gehört eigentlich auch überall die Lebensstilintervention, sprich das Training, sowieso hinzu. Das ist eine Studie, die wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre durchgeführt haben. Über 6 Jahre hinaus lief die ganze Studie. Das waren Patienten, die hatten auch gar nicht die Wahl, ob sie gestentet werden sollten oder nicht. Das war nur Ende der 80er Jahre, da ging das überhaupt erst richtig los, in Anfang der 90er. Das waren aber Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung, alle Ischämien in der Szintigraphie. Und da hat das Los dann entschieden, ob sie mit uns trainieren, 3-mal die Woche, für jeweils eine Stunde zusätzlichen Fahrradergometer mit nach Hause bekamen zum täglichen Trainieren oder ob das Los sie in die Kontrollgruppe gelost hat. Zu Beginn waren die Patienten von der Leistungsfähigkeit her sehr gut vergleichbar, nach einem Jahr bereits Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und sogar weiter hinaus nach 6 Jahren immer noch gute körperliche Leistungsfähigkeit. Bei den Patienten in der Interventionsgruppe keine Veränderung in der Kontrollgruppe. Ereignisse, das habe ich im Detail jetzt gar nicht gezeigt, kein Unterschied bei Ereignissen, bei diesen komplett konservativ geführten Patienten. Beim kleinen Teil der Patienten gab es eine Verbesserung des Koronarbefundes, sprich Koronarstenosen sind weniger geworden im Laufe der Zeit. Das waren auch diejenigen, die ihr körperliches Training am meisten gesteigert hatten. Das ist also die Veränderung der Leistungsfähigkeit von Beginn nach 6 Jahren hin. Also hier durchaus ein Zusammenhang, was das Training angeht. Und hier noch ein Beispiel dafür, was eben Sport auch bewirken kann. Eine Studie von uns an diabetischen Patienten. Wir haben hier die Koronarfunktion gemessen, haben sie mit Acetylcholin stimuliert, also eine paradoxe Vasokonstriktion provoziert. Sprich, die Gefäße haben sich zusammengezogen und durch körperliches Training ist dieses Zusammenziehen 6 Monate später nicht mehr so ausgeprägt gewesen wie am Anfang. Das ist etwas, was Sie durch körperliches Training bekommen. Bei Patienten, die zusätzlich schon optimal eingestellt waren, von der Medikation her, hätten sie nicht trainiert. Ein Stent alleine hätte das nicht geschafft. Und das Ergebnis, warum man das Ganze natürlich macht, ist eine Verbesserung des koronaren Blutflusses. Und auch hier sehen Sie nach 6 Monaten eine Verbesserung des koronaren Blutflusses in der Interventionsgruppe, keine Veränderung in der Kontrollgruppe. Ich habe mich noch nicht geoutet, ich habe lange Jahre selber invasiv gearbeitet, ich habe lange Jahre in Leipzig gearbeitet. Sie haben vorhin schon Bilder gezeigt vom Professor Mohr von der Syntax-Studie, das war der Chefchirurg des Hauses. Ich habe im Jahr ca. 1500 Katheter gemacht und aus dieser Zeit stammen auch noch diese Untersuchungen, wo wir invasiv halt die Flussmessung gestimmt hatten. Wir haben eben schon gehört, Studienvergleich PCI plus optimale Medikation versus nur medikamentöse Therapie alleine. In diesem Umfang finden wir auch gar keine Arbeiten zu, was bringt denn körperliches Training jetzt noch zusätzlich. Solch große Studien gibt es eigentlich gar nicht. Aber hier eine große Meta-Analyse, die dann eindeutig letztendlich zeigt, dass die PCI zusätzlich zur optimalen Medikation keinen signifikanten Einfluss hat auf Tod, nicht tödlichen Myokardinfarkt, persistierende Angina oder ungeplante Revaskularisation. Das sagen eben auch die Autoren, dass die PCI bei stabiler KHK keinen weiteren Nutzen bringt zur sowieso dann schon gegebenen optimalen medikamentösen Therapie. Leitlinien, wir haben jetzt schon die ganz aktuellen Leitlinien gesehen, die zeigen nachher natürlich auch noch. Wir sind ja alle auf dem neuesten Stand, wie ich gesehen habe. Ich greife aber auch auf eine zurück von 2005, weil das hier so schön plakativ gemacht wurde vom Kollegen Silber aus München. Und er hat gesagt, die Indikation für eine PCI bei stabiler Koronarherzkrankheit versus medikamentöser Therapie, wann ist die Indikation gegeben? Sie ist vor allem dann gegeben natürlich, weil sie eine schnellere Befreiung von Angina pectoris verursacht oder produziert. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Selbstverständlich, wenn ich stente, die Beschwerden sind relativ schnell, bis nicht sogar sofort weg. Ob es more complete ist, vollständiger, das sei dahingestellt. Das werde ich gleich auch noch diskutieren mit Ihnen. Und es ist assoziiert mit einer besseren Toleranz der Belastung und mit weniger Ischämie in der Ergometrie. Auch das hinterfrage ich noch. und stelle es in Zweifel. Und hier stimme ich selbstverständlich zu, dass Patienten, die keine Symptome haben, nicht gestentet gehören und natürlich nur, wie wir schon gesehen haben, die mit gravierenden Beschwerden. Das ist eine Studie auch noch aus der Leipziger Zeit. Der Kollege Rainer Hambrecht hat diese Studie durchgeführt. Hier wurden Patienten mit signifikanter Koronarmorphologie, mit hochgradigen Stenosen, positiven Ischämienachweisen, einer Myokardszintigraphie, dem Los zugetragen. Und das Los hat dann entschieden, ob sie pediziiert wurden oder ob sie trainiert haben. Zu Beginn Angina pectoris. Das ist die Freiheit von Angina pectoris, also fast 90% in beiden Gruppen hatten pectaginöse Beschwerden. Nach 6 Monaten kein Unterschied mehr, was die Angina pectoris anging. Selbstverständlich hat man auch hier gesehen, dass die Beschwerden schneller weggingen in der PDCA-Gruppe, aber nach 6 Monaten kein Vergleich, kein Unterschied mehr. So viel zum Punkt mit Complete Relief, also auch das sehr wohl erreichbar. Wie sieht es mit der Exercise Tolerance aus? Erstmal möchte ich Ihnen zeigen, wie unsere Patienten überhaupt profitieren von dem Training und frage Sie, ob Sie einen Patienten kennen, der so gut läuft wie der, den ich jetzt zeige. Das ist kein Patient, selbstverständlich, der Patient kommt noch. Jemand, der auch am Anfang nicht trainiert hat, auftrainiert wurde von uns und mir aus seinem Urlaub dieses Video schenkt oder schickt. Ja, Sie sehen, das alleine hätte ein Stent sicher nicht bewerkstelligt. Bis auf das möchte ich Sie bitten, mir alles zu glauben. Körperliche Leistungsfähigkeit, wie gesagt, durch Training verbessert sich. Hier in der Myokardszintigraphie wurde geschaut, wie sieht es mit der Durchblutung aus bei den Patienten zu Beginn und nach einem Jahr in der Gruppe derer, die trainiert haben, beziehungsweise derer, die eine PCI bekommen haben. Da war in der Ziel Gegend, also das Gefäß, was halt diese Ischämie versorgt. Und in diesem Bereich war kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen zu sehen. Was zu sehen war, war, dass außerhalb des Zielbereichs, also im restlichen Myokard, die Patienten, die trainiert hatten, davon profitiert haben, indem die Myokarddurchblutung besser war, währenddessen die Patienten, die gestentet wurden, eben genau in dem Gefäßbereich, wo gestentet wurden, eine bessere Myokarddurchblutung hatten, aber nicht im übrigen Herzen, wie man es auch erwarten würde, aber hier eben auch sehr schön zu sehen, dass die trainiert haben, tatsächlich mehr davon profitiert haben. Und hier ein Beispiel dafür, ein Patient mit der 75. RCA-Stenose. Hier haben Sie jetzt eine Szintigraphie zu Beginn der Studie. Belastung, Sie haben hier Ihre Ischämie und dann in der Erholungsphase normalisiert sich wieder alles, also kein Infarkt, sondern eine Ischämie. Und ein Jahr später ist der Patient ohne jede Ischämie, trotz hochgradiger Stenose. Nur ein Beispiel von vielen. In einer noch neueren Studie, von denselben Autoren, einer Meta-Analyse, haben sie jetzt nicht nur geschaut, wie sieht es mit Patienten mit koronarer Herzkrankheit aus, sondern auch noch, was ist, wenn die Ischämien haben. Es wurden also Studien genommen, bei denen es um ischämische Patienten auch ging. Und wieder die Frage, bringt PCI etwas zusätzlich zu eh schon optimalen Medikation? Auch hier zusammengefasst, PCI und optimale Medikation führt zu keiner weiteren Reduktion oder zu keiner Reduktion von Tod, Myokardinfarkt, erneute Revaskularisierung Angina im Vergleich zur medikamentösen Therapie alleine. Und man empfiehlt halt doch mehr Augenmerk der medikamentösen Therapie zu gewähren und nicht sofort an PCI zu denken. Da in dem letzten Punkt habe ich nichts hinzuzufügen. Selbstverständlich, bei geringen Symptomen gehört die PDCA oder der Stent nicht dorthin. Bei schwersymptomatischen selbstverständlich, und hier haben Sie natürlich auch eine Abbildung aus den neuen Leitlinien, wo genau das gesagt wird. Wer eine CCS-Klassifikation von 3 bis 4 hat, also schon bei geringen Beschwerden bzw. in Ruhe Beschwerden hat und auch noch Ischämie dazu hat, gehört kathetert. Bei allen anderen ist aber die medikamentöse Therapie sicherlich ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Und hier wird das Ganze nochmal, was ich gerade gesagt habe, in Worte gefasst. Aber Sie haben es jetzt schon mehrmals gehört, brauchen wir nicht mehr genau lesen. Das ist nochmal die Arbeit von Rainer Hambrecht, wie gesagt, wo randomisiert wurde, körperliches Training versus PDCA. Und hier geht es um die ereignisfreie Überlebensrate. Und Patienten, die trainiert haben, hatten weniger Ereignisse nach einem Jahr als die Patienten der PCI-Gruppe. Und auch die 5-Jahres-Ergebnisse zeigen, dass die Gruppe, die trainiert hat, weniger Ereignisse hatte als die PCI-Gruppe. Dann ist ja die Frage an mich auch gewesen, wie schaut es denn aus mit Training nach Intervention? Da habe ich mal beispielhaft die Ethika-Studie von Bellaninelli aus Italien herausgegriffen, 118 konsekutive Patienten mit koronarer Herzkrankheit, randomisiert in körperliches Training. So die üblichen, möchte ich sagen, dreimal pro Woche eine Stunde für über 6 Monate hinweg im submaximalen Bereich und die Kontrollgruppe, die dasselbe empfohlen bekommt, aber in der Regel dann doch nicht tut. Er hat gezeigt, genau das, was den Patienten vorenthalten werden würde, wenn man sie einfach nur stenden würde und wieder nach Hause schickt, dann kommt es nämlich zu keiner Verbesserung, zum Beispiel des Ruheblutdrucks oder der maximalen Sauerstoffaufnahme, der Belastung an anaeroben Schwelle und so weiter. All dies sind natürlich Vorzüge, die sie haben, wenn sie trainiert haben, Vorzüge, die sie herschenken sozusagen, wenn nicht trainiert wird, sondern nur interveniert wird. Und er konnte auch zeigen, dass die Gruppe, die trainiert hat, eine bessere Prognose hatte, weniger kardiale Events hatte, als die Gruppe, die nicht trainiert hatte. Und auch die Anzahl der Rehospitalisierung war reduziert in der Gruppe, die trainiert hat, im Vergleich zur Gruppe, die nicht trainiert hat. Oft wird es ja genau umgekehrt vermutet, weil dadurch, dass man dich ständig sieht im Training, wird man ständig angesprochen und dann ist man verleitet zu sagen, komm, nehmen wir dich auf und schauen mal nach. Aber genau das ist nicht der Fall gewesen. Die Kontrollgruppe ist schlechter gefahren als die Interventionsgruppe. Sein Ergebnis war, dass das körperliche Training zu einer besseren körperlichen Leistungsfähigkeit führt, bessere Lebensqualität, weniger kardiale Ereignisse, weniger stationäre Aufnahmen, wenn danach trainiert wird. Und das fand ich vorhin auch schon sehr gut von allen drei Vorrednern, die sehr schön gesagt haben, natürlich muss ich mal auch gucken, wer sind die Kardiologen, wer sind die Herzchirurgen in meinem Haus, was interessiert mich eine Studie aus New York oder Italien, ich muss gucken, was ist hier eben auch vor Ort. Darum zeige ich Ihnen auch Daten hier aus Österreich. Von der Arbeitsgemeinschaft für ambulante kardiologische Rehabilitation haben wir ein Registry, in dem wir alle Patienten eingeben, die ambulant rehabilitiert werden. Und hier zeige ich Ihnen die Leistungsfähigkeit der Patienten. Nach der Akutphase, nach dem Akutspital geht man entweder stationär in die Reha oder man geht in die ambulante Reha, das ist die Phase 2 und das dauert ambulant 4 bis 6 Wochen und dem schließt sich eine weitere ambulante Phase an von bis zu 6 bis 9 Monaten. Sie sehen hier, dass die Patienten, die gleich nach Entlassung eingeschlossen wurden in die ambulante Reha, innerhalb von 4 bis 6 Wochen ihre Leistungsfähigkeit um fast 20% gesteigert haben und im weiteren Verlauf, weitere circa 6 Monate, nochmal um 17%. Das sind 37% Leistungsfähigkeit, die dazugekommen sind bei den Patienten, die rehabilitiert wurden, die also zusätzlich zu dem, was sie an medikamentöser Therapie oder interventioneller Therapie bekommen haben, trainiert haben. Das hätten sie nicht bekommen, diese 37% mehr Leistungsfähigkeit, wenn sie nicht in die Reha gegangen wären, sei stationär oder ambulant, hätten sie sich selber vorenthalten. Und Sie können sich vorstellen, 37% Leistungssteigerung für einen Gesunden, das ist schon ganz nett, wenn Sie einen Marathon nicht mehr in 4 Stunden, sondern in 3 laufen. Das ist für Ihr Ego eine tolle Sache. Aber für den Patienten bedeuten diese 37% natürlich ungleich mehr. Das heißt, nicht mehr stehen bleiben müssen, wenn ich einkaufen gehe. Das heißt, im Alltag ganz anders einsetzbar zu sein. Wir haben keine Mortalitätsdaten noch in dem Bereich, wir haben auch da gar keine Kontrollgruppe, aber hier aus Wien gibt es Daten von ZAR, da hat man sich mal die Mühe gemacht zu schauen, wie sieht es mit deren Interventionspatienten in der Phase 3 aus und hat dazu eine Kontrollgruppe herangezogen und gematcht und hat hier sogar festgestellt, dass die Interventionsgruppe eine geringere Mortalität hatte als die Patienten in der Kontrollgruppe. Was muss man denn tun, um davon auch zu profitieren? Wie viel Sport muss ich treiben? Wir wissen ziemlich genau, wie viel ACE-Hämmer wir geben müssen. Das titrieren wir auch fein. Wie sieht es mit dem Training aus? Ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Sekundärprävention hier unten. Prinzipiell sollte ein Patient moderat anstrengendes Training ausüben, mindestens dreimal pro Woche für jeweils mindestens 30 Minuten. Das Ziel sind 150 Minuten, also an 3 bis 7 Tagen circa 30 Minuten wäre natürlich ganz was Tolles. Und dann die Idee natürlich auch, dass derjenige, der bisher keinen Sport getrieben hat, auch locker anfangen soll. Wenn ich jetzt in den letzten 30, 40 Jahren keinen Sport mehr getrieben habe, warum habe ich es jetzt so eilig? Fangen wir doch mal überhaupt wieder mit dem Gehen an, gehen wir mal längere Strecken, früher raus aus der U-Bahn, später rein in den Bus, nicht mehr vor der Tür parken, überhaupt wieder in Bewegung kommen. Meine Zusammenfassung ist, dass bei stabiler koronarer Herzkrankheit mit oder ohne Ischämie das Training generell die bessere Wahl ist. Und ich muss natürlich jetzt, um meine Diskussion hier auch zu bekommen, provozieren. Mangels ausreichender Angebote an medizinischer Trainingstherapie wird die teurere, aber nicht bessere PCI favorisiert. Und Training ist eine 1A-Empfehlung, das ist das härteste, was wir haben in Leitlinien. Dies in Prävention und oder Therapie nicht anzubieten, ist gefährlich für die Patienten und teuer für die Gesellschaft. Und wir hören ja so oft, ach, ich habe keine Zeit, ich habe so einen Stress, geht ja alles nicht. Da sehen wir hier entgegengehalten, was hätten Sie denn lieber, eine Stunde Sport am Tag oder 24 Stunden Tod am Tag? Suchen Sie es aus. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus